Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Watch This, dem Podcast über Filme, Filme, Serien und Filme. Hi Henning.
Moin.
Hi Basti.
Servus.
Bevor wir wie immer mit den Trailern loslegen, muss ich noch ganz kurz gleich was zur letzten Folge sagen. Basti, du hattest uns ja von Wetten, dass erzählt. Ich habe rein zufällig, mir war langweilig, ich musste hier auf was warten, habe mir gedacht, oh, was machst du jetzt? Schaust du mal auf tvtotal.de, da kann man ja angeblich irgendwie alles immer jetzt gucken und so, wenn man was verpasst hat, steht ja dauernd bei ProSieben. Und dann schaue ich da so ein bisschen rein und erwische eben ganz zufällig den Stand-Up-Teil, wo er über diese Wetten-Das-Folge herzieht und auch einen Clip einspielt. Das ist ja noch viel schrecklicher, als du es jemals hättest beschreiben können. Das ist ja unglaublich.
Ja, vielleicht schmeißen wir den mal rein, den Trailer, den du da gesehen hast.
Ja, vielleicht, ja, wenn man das so irgendwie gut
Leute
verlinken
so
kann.
Diese Awesomeness sich mal selber angucken.
Unbedingt. Also ja, gleich im selben Atemzug war ich entsetzt. Es gibt einfach keine Fernsehsender, glaube ich, die eine gescheite Webseite haben. Ich suche ja auch zu den US-Serien und so immer erstmal auf der offiziellen Seite, ob die da nicht vielleicht ein Video haben, was man verlinken kann. Mhm. Und alle Sender ganz schrecklich und ProSieben keine Ausnahme.
ZDF ist nicht schlecht.
Mit der Mediathek?
Ja,
das ist auf jeden Fall am nähersten an sinnvoller Nutzbarkeit dran,
ja,
das stimmt.
Ja. Ja.
Gut, okay, also dann aber legen wir los mit den Trailern.
Ja, genau, Trailer. So, also wir fangen mit dem an, der uns eigentlich am wenigsten gefallen hat. Und zwar einfach deshalb, weil er ein Horror ist. Und zwar geht's um A Nightmare on Elm Street. Ist ein Remake von, das ist ja Hardy Krüger, die Dinger irgendwie, oder? Was ist das?
Ja, dieses totale Genre-Klassik. Teil.
Genau, also ich verfolge das ja nicht, ich bin auch kein Experte, aber der Trailer selber, der war eigentlich so ganz interessant aufgemacht. Wer Horror mag, also der findet da bestimmt irgendwie einen netten Film irgendwie hinter, aber...
Ja, das denke ich auch. Also wir können alle nichts mit Horror anfangen, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
Ja, also das ist so gar nicht mein Job.
Ich hab mir den Trailer gar nicht angeguckt.
So.
Ja. Schön vorbereitet.
Ja.
Nein, aber also ich fand, der Trailer hatte durchaus was. Also der war schon gut gemacht.
Ja, der war auf jeden Fall super gemacht. Wer Watchmen geguckt hat, der neue Hauptdarsteller ist derselbe Darsteller von Rorschach oder wie der in der deutschen Synchronfassung auch immer heißt.
Wer auch immer, ja. Aber
guter Schauspieler, Trailer, ganz nett gemacht. Horror ist trotzdem doof.
Genau, aber wen es interessiert, am 30.04.2010 kommt er in den USA raus und ja, wann er dann in Deutschland in die Kinos kommt, weiß man noch nicht.
Viel, viel interessanter fand ich den aktuellen Trailer zu, oh Gott, der Titel ist schrecklich, The Imaginarium of Dr. Parnassus. Geht eigentlich doch, okay. Das ist ein Film von Terry Gilliam, kennen vermutlich schon die meisten, der hat zum Beispiel 12 Monkeys gemacht. Oder auch, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diesen so 2005 oder sowas, glaube ich, The Brothers Grimm, also die Gebrüder Grimm-Verfilmung.
Ja, habe ich nicht gesehen, aber.
Aber bekannt, oder?
Ja, viel von gehört.
Und 12 Monkeys war auf jeden Fall schon mal geil.
12 Monkeys war ganz großartig, ja. Also ja. Die Gebrüder Grimm fand ich ein bisschen seltsam, hatte auf jeden Fall aber einen sehr interessanten visuellen Stil. Und das ist auf jeden Fall was da ähnlich ist. Mhm. Story von diesem Dr. Parnassus-Film ist ein bisschen bizarr. Mal abwarten, worum es da wirklich geht. Ich habe noch nicht durchgeblickt. Was an dem Film auch erwähnenswert ist, das ist der letzte, an dem Heath Ledger mitgearbeitet hat, nachdem er den Dark Knight abgedreht hatte. Und als er dann leider verstorben ist, dachte Terry Gilliam eigentlich, hat er mal erzählt, der erste Gedanke war, das war's, der Film ist weg. Ja, weil er ist einfach ein Hauptdarsteller. Er spielt Dr. Parnassus. Man hat dann aber eine Lösung gefunden. Es spielen jetzt auch Johnny Depp, Jude Law und Colin Farrell diese Rolle. Und es wird eben storymäßig einfach so eingebunden, dass das verschiedene Verkörperungen dieser Figur sind. Und das sieht auf jeden Fall faszinierend aus, finde ich.
Es sind auch auf jeden Fall drei gute Leute, die Rolle haben.
Absolut.
Geil. Also Johnny Depp ist sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler, von daher...
Das ist total abgefahren, wie ähnlich Johnny Depp dem Heath Ledger da sieht in manchen Sequenzen in dem Trailer.
Und so wie der Trailer jetzt wirkte, ist es, glaube ich, auch nicht so das Problem gewesen, da irgendwie noch was sich so auszudenken,
hinzubauen, dass es passt. Nee, genau, das glaube ich auch. Also Sieht interessant aus, fällt mir noch ein bisschen schwer einzuschätzen, aber es dauert gar nicht mehr so lange. Es kommt in Deutschland eine Woche nach und in den USA eine Woche vor Silvester in die Kinos. Mal gucken, also ich bin da gespannt drauf.
Ja, es wirkt auf jeden Fall sehr abgefahren irgendwie und ja, wenig durchschaubar.
Im Gegensatz zu dem nächsten Film.
Der ist sehr klassisch, ne?
Ist sehr klassisch und sehr, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Ocean's 11 mäßig, würde ich sagen. Ich habe den Trailer jetzt gesehen und fand ihn jetzt nicht so unheimlich toll. Die Rede ist von Takers, kommt in den USA Ende Februar und in Deutschland Mitte April. Und ist nicht mein Fall. Also ich kann mittlerweile diese ganzen, wir sind die coolen Gangster und wir überfallen Banken und wir machen den Super-Coup und landen den und die Polizei verfolgt uns und so. Irgendwie kann ich das nicht mehr sehen.
Also ich stehe da rein.
Also Ocean's 11 ist schon, also Oceans, die Reihe war insgesamt schon cool gemacht eigentlich, aber ich denke, das hat auch viel von den Leuten gelebt, die da halt eben mitgemacht haben.
Ja, ich fand die aber ganz sympathisch eigentlich in dem Trailer. Also ich stimme dir da schon zu, es gibt zu viel von diesem Kram, aber wenn das ein guter Film ist, dann finde ich sowas absolut geil. Zum Beispiel kennt ihr The Italian Job?
Ja.
Das geht auch so in diese Richtung und ich fand, dass der Trailer gut gewirkt hat. Also ich denke, dass der was sein könnte.
Ja, also ich gucke das verdammt gerne und ich finde das also so, die Filme in der Machart sind eigentlich immer sehr unterhaltsam, sind zwar nicht irgendwie jetzt besonders tiefgründig und kunstvoll und keine Ahnung, aber ja, kann man sehr gut gucken und ich fand, der Trailer macht einen guten Eindruck.
Ich bin halt da anspruchsvoller.
Naja, klar.
Genau. Ja.
Wieso macht ein Wrestler eigentlich mit? Oder?
Nee, aber Darth Vader spielt mit.
Ach stimmt, ja.
Also Hayden Christensen spielt mit, der junge Darth Vader aus den neuen Filmen. Genau, ja, mal schauen. Ich denke, dass man sich den schon angucken kann. Muss man halt den Kopf ausmachen. Und,
das gehört dazu, aber...
Tolle Überleitung, oder? Man muss den Kopf ausmachen.
Genau.
Ja, beim nächsten
bei welchem
auch,
Film auch? Bei 2012 haben wir ja, weiß nicht, ich glaube vor drei Folgen gesagt, dass der vorverlegt wurde. Also läuft nach wie vor am 12.11. in Deutschland an. Und ist jetzt eben ein neuer Trailer rausgekommen. Unbedingt anschauen.
Ja.
So was Geiles.
Es macht so viel Lust auf das Ende der Welt.
Ja, das ist faszinierend. Also, du echt, wenn du den Trailer siehst, du willst dich sofort irgendwie ins nächste IMAX hocken und dir das geben.
Wobei ich ja schon skeptisch bin und mich frage, wie sie das über 90 Minuten oder wie lange der Film nachher sein soll, wirklich durchhalten wollen.
Nee, bin ich gar nicht, echt. Also mal ganz kurz beschrieben, in dem Trailer sieht man eigentlich relativ kontinuierlich Story irgendwie schon. Und zwar Menschen hauen ab vor der zusammenkrachenden Welt hinter ihnen.
Ja, aber das geht da ja das, irgendwie ein Ding neben dem anderen bricht zusammen und...
Ja, genau. Also, und es gibt auch schon eine längere Szene, ich glaube 5-Minuten-Szene ist da schon veröffentlicht worden, die soll wohl im Wesentlichen diese Szene sein, nur eben nicht auf Trailerkürze gestrafft, sondern original.
Ja.
Und ich fände es geil, das in 5 Minuten Ausbreitung mir zu geben.
Also ich glaube auch, dass es sehenswert ist, aber ich bin eben gespannt, ob sie das Tempo so halten können. Aber gut, das werden wir sehen.
Also ich hätte echt nichts dagegen, wenn dieser Film einfach 90 Minuten oh mein Gott, jetzt ist die Straße aus, los, alle raus aus dem Auto ins Flugzeug, oh mein Gott, jetzt müssen wir wegfliegen, oh mein Gott, jetzt können wir nicht weiterfliegen, los, alle aufs Schiff, und immer weg, ich könnte mir das 90 Minuten lang angucken. Du darfst halt einfach, du musst wissen, was der Film will und auf YouTube wird so ein Video 10 Minuten lang total gefeiert werden, ja, da wenn du dir irgendwelche Kettenreaktionsvideos anschaust, ist geil, könnte ich mir auch stundenlang angucken, so Dinge und so in die Richtung, wenn der Film das richtig macht und nicht versucht, irgendwelche pseudo-tiefgründige Story reinzubringen.
Nee, super. Also dann muss er halt echt dabei bleiben und eben
genau, aber ich nur auf Effekte vertraue da auf Roland Emmerich, ich fand Independence Day total geil, ich fand Godzilla cool. Ja, den wo die USA einfrieren, der war jetzt nicht so der Knaller.
Aber konnte man auch sehen.
Den Trailer angucken und wer da nicht geil auf den Film ist, der mag halt solche Filme nicht. Auch okay.
Ja.
Was ich ja auch toll fand, in diesem grünen Altersfreigabeschirm, der vor den Filmen und Trailern und so ja auch immer zu sehen ist, wird ja begründet, was zu dem Rating geführt hat. Und da steht bei diesem Trailer drin, Intense Disaster Sequences and some language. Ich könnte mich über sowas kaputt lachen. Fand ich klasse. Ich musste für alle Nachrichten eigentlich auch schreiben, Intense Disaster Sequences. Auch egal.
Tja, damit sind wir mit Trailern soweit durch und ich mache heute dann ausnahmsweise mal die Fortsetzung, aber nur eine. Und zwar geht das los mit Pirates 4. Wir hatten ja schon letzte Folge, glaube ich, oder vorletzte Folge drüber geredet. Im Prinzip ja relativ egal, dass das ging eben darum, dass es zu dem Titel ein passendes Buch gibt und man eben ja nur munkelt oder gemunkelt hat, ob das ja von der Geschichte her halt sich entspricht oder inwieweit davon ja was übernommen wurde. Jetzt wurde eben bekannt, dass Disney die Rechte davon vor 2,5 Jahren erworben hat. Der Autor darf aber da nichts weiter zu sagen. Und ja, also soweit man das jetzt weiß, geht es eben schon darum, also was auch in, ja, um die Geschichte, die das Buch inne hatte. Und inwieweit das jetzt 1:1 umgesetzt wurde, weiß man nicht. Aber es sind wohl schon viele Parallelen vorhanden. Und ja, wer das Buch vielleicht gelesen hat, der wird dann sicherlich wieder viel davon auch im Film finden.
Aber ja, also es hat halt einer von den Drehbuchautoren in einem Interview gesagt, das erstens mal bestätigt, dass das schon eben auf diesem Buch basiert, dass man es aber nicht direkt umgesetzt hat, aber einfach so viele Parallelen gezogen hat, dass man einfach mal die Rechte gekauft hat, damit man sich nicht irgendwie, um eventuellen Rechtsstreit abzuwenden, beim Schreiben da selber blockieren muss oder so, sondern einfach so nah an die Story rangehen kann, wie man möchte.
Genau, ja.
Weil du keinen Bock mehr auf die ganzen Nachfolger hast, muss ich diesmal auch einen Nachfolger sprechen. Und da hätten wir Ghostbusters 3. Da ist jetzt bekannt geworden, dass Evan Reitman, der auch die ersten zwei Regie geführt hat, auf jeden Fall bei dem Projekt mitmacht. Er ist sich selber noch nicht sicher, ob er wieder hinter die Kamera will oder ob er nur als Produzent mitmacht. Auf jeden Fall sieht es gut aus für diesen dritten Film. Das ist ja auch so eine Never-Ending-Story. Schon in den 90ern hat Dan Aykroyd
Dann kam dann Teil 2 raus. Das muss doch echt schon lange her sein, oder? Also es ist gefühlt schon eine halbe Ewigkeit
Teil her. Teil 2, ich war noch...
90er, oder? Anfang 90er.
Ja, ich dachte eigentlich 80er.
Ich würde also sagen, Ende 80er.
Also der erste kam auf jeden Fall 84 raus, bevor ich auf der Welt war, das weiß ich.
Ja, spekulieren wir nicht. Längere Geschichte jedenfalls.
Die Leute sind auf jeden Fall alle ziemlich alt jetzt schon, aber die sind auch alle wieder dabei. Ja? Also Bill Murray, der wohl so einer der Hauptfaktoren war, warum das so lange nichts geworden ist, weil der mag keine Fortsetzungen. Und zwischendurch ist dann auch irgendwie durch die Welt gegeistert, dass Ben Stiller teilnehmen soll an dem Film und alles Mögliche. Aber ja, es ist jetzt eben so, dass das wohl an der Story geschrieben wird, dass der ursprüngliche Regisseur sagt, er macht mit, alle Schauspieler. Klingt doch nicht schlecht.
Das klingt doch schon mal nicht schlecht eigentlich. Also Bill Murray kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
Das ist wahr, ja. Genau.
Und da es ja jetzt einen dritten Teil von Ghostbusters gibt es, wie wir ja letztes Mal schon gesagt haben, auch den dritten Teil von Kill Bill. Der ist jetzt nochmal bestätigt worden. Da gibt es nicht besonders viel zu erzählen, aber bevor Kill Bill gemacht wird, will Tarantino noch was anderes machen.
Jo, hat er gesagt. Vielleicht ein Western. Fände ich lustig.
Ja. Mal was anderes.
Wenn wir schon bei den Nachträgen zu letzter Woche sind, ich habe ein ganz nettes kleines Feature gefunden über so eine Art Mini-Making-of zu dem Fantastic Mr. Fox, der ja komplett in Stop-Motion gemacht wird. Und das ist total abgefahren. Die haben teilweise an bis zu 30 Sets in Anführungsstrichen gedreht, gefilmt, fotografiert und richtig crazy Technik dafür entwickelt. Und die haben dann, was fand ich das Witzigste, so ein Programm gezeigt. Der Wes Anderson, der Regisseur, der hat da so sein Master-Control-Dings und kann das alles über Internet und sonst wie sehen, egal wo er ist, kann er immer live dabei sein. Und es gibt dann am Set, an den Rechnern von den Leuten, die gerade drehen, gibt es so einen Knopf in der ihren Tools, der ist so ein kleiner Haken zum Anhakeln, beschriftet mit Live to Wes oder Direct to Wes. Das fand ich sehr klasse, die echt in ihren Tools da so eigenes Zeug reinprogrammieren. Spannend. Ist auch ganz kurz, bloß so knapp 5 Minuten, kann man sich mal angucken.
Ja, aber und dann kann man vielleicht noch kurz erwähnen, wenn man sich eben für sowas interessiert, so ein bisschen Making-of oder Behind-the-Scenes, da gibt es immer noch was zu 2012. Es ist zwar nur ein kurzer Clip, aber ich glaube, für die Leute, die sich dafür interessieren, sicherlich ganz interessant und sehenswert. Aber ja, kann man sich anschauen, kurz.
Und dann gibt's noch eine Nachricht, über die ich mich sehr gefreut habe und der Manu mit Sicherheit auch.
Jawohl, jawohl, jawohl.
Und zwar bekommt Californication eine vierte Staffel.
Wahnsinn, dabei läuft die dritte doch gerade erst.
Ja, und schon nach der zweiten Folge der dritten wurde wegen guter Ratings bestätigt, dass es auf jeden Fall eine vierte geben wird.
Großartig sowas.
Zu Recht. Also,
absolut, absolut.
Meiner Meinung nach die dritte eigentlich sogar im Moment die beste.
Ja, also ganz, ganz also starker Staffelstart. Sehr, auf jeden sehr, Fall sehr wesentlich gut. Besser als die zweite, die ich aber eh auch schon echt eine gute Fortsetzung fand. Ja. Klasse.
Und eine nette Randnotiz ist auch noch, dass der Chuck Bass, der bei Gossip Girl mitmacht.
Coolste Typ auf Erden.
Ja, dort auch mitspielt mittlerweile. Und Sandy aus The OC spielt auch mit. Ja. Also
der nennt sich im echten Leben Peter Gallagher, der Sandy. Und klasse Schauspieler, habe ich mich auch sehr gefreut, dass der jetzt da ein Gastspiel, mal gucken, wie lange er dabei bleibt, treibt.
Ja, was für euch? Halt,
absolut, ja. Wir sind voll in unserem Element.
Und ich finde halt, das Faszinierende finde ich halt bei Californication, wenn du dann jemanden siehst, der Glatzkopf zum Beispiel, hat ja auch bei Sex in the City mitgemacht, weiß nicht genau, wie er heißt.
Charlie Runkle.
Genau, der hat ja bei Sex in the City auch mitgespielt und hat einen ganz anderen Charakter gespielt.
Ah, okay.
Und die spielen alle ganz andere Charaktere, weil Californication ist ja eher so ein bisschen unter der Gürtellinie. Ja. Und es ist halt ganz lustig, dann so Leute, die normalerweise ganz friedliebende, nette Menschen gespielt haben, zu sehen, wie sie auf einmal Fuck you und Asshole sagen. Und nicht nur das.
Da muss ich einen Explicit-Tag ranmachen.
Viel fiesere Sachen auch noch.
Genau, gut. Ja, und wenn wir schon bei US-Serien sind, da gab es ja, ich weiß nicht, ob ich's tolle Neuigkeiten für deutsche Serienfreunde.
Ja, schon.
Ja, im Grunde schon. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Videoload, ein Internetanbieter für Video. Ich weiß nicht, ob man da auch überhaupt kaufen kann oder ob sie nur verleihen. Jedenfalls kann man da jetzt auch aktuelle US-Serien sich ausleihen. Und bis jetzt beschränkt auf 3 ABC-Serien, und zwar ist das Grey's Anatomy, Private Practice und die Desperate Housewives, die wir letzte Woche angesprochen hatten, läuft dann irgendwie, ich glaube, so einen Tag nach der Ausstrahlung in den Staaten kann man dann die Folge hier leihen. Kostet 2,50 Euro pro Folge, wenn man es in HD möchte, 3 Euro. Zum Ausleihen wohlgemerkt, man hat dann 24 Stunden Zeit. Absolut katastrophal in der Hinsicht mal wieder. Also Idee top, Ausführung Katastrophe. Aber das ist man ja gewohnt und ist ja auch eine Tochter von der Telekom. Also was erwartet man eigentlich?
Ja.
Es ist in der Hinsicht also echt grausam. Es ist mit deutschen Untertiteln und ich habe nirgends was gefunden dazu. Also habe ich extra selber hingemailt. Habe auch immerhin eine flotte Antwort gekriegt. Einerseits bestätigen sie in der Mail, man kann das auf keinen Fall auf einem Mac benutzen, ja, weil das dieses tolle Windows DRM ist.
Super, und super.
Die Untertitel sind hart eingebrannt. Es sind deutsche Untertitel hart eingebrannt.
Das ist totaler Rotz.
Absolut lachhaft in der Hinsicht. Ja, also
super scheiße.
Wirklich schade drum. Aber wie gesagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man sollte da nicht irgendwie zu arg aus unserer ja doch sehr eingeschränkten Perspektive drauf schimpfen, denke ich mal. Sie bemühen sich auf jeden Fall, dass sie auch mehr Serien kriegen, sagen sie. Und ich denke, dass die selber einfach auch froh sind, dass dieser Schritt gemacht ist. Was man da so an Aussagen liest, klingt doch relativ sympathisch. Egal, wie schrecklich das jetzt momentan sich noch gestaltet. Und naja, wer zu viel Geld hat und deutsche Untertitel toll findet, der kann sich da ja goldene Bits bei der Telekom holen.
Ja, ich finde halt, es ist teilweise machen sie es ja bei iTunes mittlerweile immerhin schon so, dass man manche Serien und Filme sogar auf Englisch sich holen kann.
Richtig.
Im deutschen Store.
Richtig, ja.
Die sind zwar dann auch schon hier in Deutschland erschienen, aber immerhin.
Ja,
weil ich gucke mir in Deutsch nichts mehr an. Weil
geht gar nicht.
Kann es echt nicht gucken.
Also, nee.
Ja gut, ich weiß ja, dass du der Verfechter bist. Des gefälschten Tons bist du. Ich finde es ganz schlimm.
Aber wo du iTunes gerade ansprichst, um mal den Preis in Relation zu setzen, zu dem Preis kann man sich das in den USA oder ja auch in Deutschland, wenn man die Deutschen kaufen will, kaufen. Richtig, kaufen. Man hat es dann für immer, nicht 24 Stunden.
Ja. Ganz genau. Man kann es aber auch nur
eine andere Dimension.
in iTunes theoretisch gucken, beziehungsweise auf einem Computer dann halt eben
ja, das aktiviert ist. Richtig, ja.
Das ist halt immer die DRM-Scheiße, aber dafür können die ja selber auch nichts.
Es ist halt einfach, ich meine, wenn ich mir dann angucke, eine Staffel 24 mit ihren 24 Folgen, dann bin ich da bei 60 Euro, um es mir geliehen zu haben. Nein, ich meine, dafür kriege ich, wenn es gelaufen ist, die Blu-ray-Box für immer.
Ja.
Geht einfach so noch nicht.
Nee.
Mei. Aber es hilft ja nichts, ne? Kommen wir zu erfreulicheren Nachrichten. Und zwar habe ich einen Aufhänger gefunden, um ein wenig auszuholen. Es gibt Neuigkeiten zum nächsten Film von Kevin Smith. Kevin Smith ist euch hoffentlich ein Begriff.
Ja.
Ja? Nein? Habt ihr Dogma gesehen?
Halbwegs. Als ich das Bild angesehen habe, aber irgendwie kann ich nicht zuordnen.
Also mein Lieblingsfilm von Kevin Smith ist Dogma.
Logisch.
Ne? Doch, kenne ich. Ja, aber
der ist großartig. Generell ein großartiger Typ, dieser Kevin Smith. Der nächste Film von ihm heißt A Couple of Dicks, spielt mit Bruce Willis und Tracy Morgan, den kennt man vielleicht aus 30 Rock. Die Neuigkeit, die es jetzt gibt, ist, dass er gesagt hat, von wem er den Soundtrack gerne hätte, und zwar von Harold Faltermeyer. Den kennt ihr auch, wenn vielleicht nicht vom Namen. Wisst ihr, woher ihr den kennt?
Der Name hat mich schon, sagt mir was.
Ja, ihr habt doch bestimmt den Beverly Hills Cop gesehen, oder?
Ja.
Und ihr kennt bestimmt auch dieses Lied. Stopp, sonst muss ich was an die GEMA
sagen. Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht, oder?
Naja, es ist, man lacht jetzt, aber naja.
Nee.
Ich bin mir nicht so sicher. Also das geht schon noch glatt jetzt, aber wahrscheinlich.
Aber dafür ist er verantwortlich?
Ja, das ist von ihm, genau. Das ist von dem Faltermeyer.
So. Okay.
Das ist natürlich jetzt irgendwie keine so spektakuläre Nachricht, dass er den für seinen Soundtrack gerne hätte. Ich möchte auch eigentlich ein bisschen zu Kevin Smith allgemein ausholen, und am Schluss werdet ihr merken, warum das jetzt bei dem Film gut passt. Kevin Smith ist deshalb cool, weil der, ja, weiß nicht, relativ normal geblieben irgendwie ist. Der stellt sich zum Beispiel, wenn er gerade mal keine Filme macht, gerne in Universitäten rein, in einen Vorlesungssaal, und macht dann so eine Frage-Antwort-Session, ja, wo lauter Fans reinkommen, und dann steht er da 3 Stunden und die Leute können Fragen stellen und er antwortet. Und das ist absolut grandios. Das filmt er dann auch und bringt es auf DVD raus. Gibt es mittlerweile 3 Teile. Und ich habe mir die auch alle gegeben. Insgesamt, glaube ich, echt so 6 bis 8 Stunden Material zum Schreien, weil er einfach ein großartiger Geschichtenerzähler ist auch. Und beim letzten Teil, also das sind wie gesagt 3 DVDs, das erste nennt sich An Evening with Kevin Smith, dann Teil 2 Evening Harder, und der dritte Teil ist jetzt Three Evening with Kevin Smith, und das ist eben relativ aktuell noch, da hat er auch ein bisschen geplaudert über Stirb langsam 4. Wer nämlich jetzt mit Kevin Smith immer noch nichts anfangen kann, aber Stirb langsam 4 gesehen hat, das ist der kleine Hacker-Gnom, der in der Mitte von dem Film mal kurz vorkommt. Ja.
Stimmt!
Ja, richtig, der Warlock, wo es auch diesen ganz tollen eBay-Mix gibt. Habt ihr das gesehen auf YouTube? Wo sie diese Szene neu vertont haben, wo Bruce Willis zu ihm reinkommt und sich beschwert, dass er seinen Artikel bei eBay noch nicht gekriegt hat.
Nee, sowas Sinnvolles steckst du mir immer nicht zu, sondern immer nur anderen Quatsch.
Wird verlinkt.
Ja, alles klar.
Okay, auf jeden Fall, er hat eben dann erzählt, wie das so war, mit Bruce Willis zu drehen, was auch für ihn einfach eine Riesenehre ist. Ja, man meint immer so, diese große Blase an Stars, Hollywood, die sind alle ganz toll. Nee, ja, er war total aus dem Häuschen, als er davor sprechen durfte und so. Wie cool ist denn das? Ja, genau wie das jedem von uns gehen würde, wenn Bruce Willis da ist. Ja. Und generell tolle Story. Er hat halt auch an dieser Szene dann über abstruse Umwege extrem mitgeschrieben, was eigentlich nicht vorgesehen war. Und dann hat ihn wohl irgendwann, nachdem Stirb langsam 4 in den Kinos war, am Unabhängigkeitstag am 4. Juli Bruce Willis angerufen. Und so, ja, hi, hier ist Bruce Willis, frohen Unabhängigkeitstag. Finde ich schon absurd genug irgendwie. Und wir sollten mal was zusammen machen. Und dann steht er so auf der Bühne, als er das erzählt, so mit offenem Mund, lässt das Mikro fallen, so, und total lustig. Und erzählt aber eben dann, sofort nachdem er gemerkt hat, wie geil Bruce Willis will was mit mir machen, verdammt, ich habe einfach nichts im Kopf, was für Bruce Willis passt. Ja, weil das sind einfach unterschiedliche Sachen, die die machen. Und das, auch das ist irgendwie schon so sympathisch, dass er das so offen sagt, ne? Und dann nicht irgendwie sich einfach hinsetzt und irgendwas schreibt, um das zu machen. Aber wie ja jetzt eben ich vorhin gesagt habe, in diesem nächsten Film von Kevin Smith spielt Bruce Willis mit. Also haben sie doch irgendwie den Weg gefunden, zusammenzuarbeiten, und das finde ich ganz großartig. Und freue mich schon sehr darauf, diesen Film zu sehen.
Aber worum das geht, das weiß man wahrscheinlich noch nicht.
Es ist so eine Cop-Comedy. Es ist, glaube ich, gibt sogar einen Begriff für dieses Genre mittlerweile, Buddy Cop, also so zwei Cop, ein Cop-Team, Einsatzteam oder so, die verfolgt man so im Alltag irgendwie, glaube ich. Aber vielleicht finde ich auch einen Trailer, wenn es da schon irgendwas gibt, verlinke ich es natürlich unbedingt im Auge behalten, jedenfalls. Genau, ja, und dann sind wir über die News direkt schon zu, was wir so geguckt haben mit diesem An Evening with Kevin Smith vorgestoßen. Und was habt ihr so geguckt?
Ich habe geguckt I Love You Man, zu Deutsch natürlich.
Ja.
Trauzeuge gesucht.
Ja, natürlich.
Viel schöner.
Die 1:1 Übersetzung quasi von I Love You Man ist ja Trauzeuge gesucht.
Ja, logisch, klar, logisch.
Ergibt ja völlig Sinn, aber wenn man jetzt sich die Story anhört, dann ergibt es sogar halbwegs
aber
Sinn.
Hast du mal nachgeguckt, bist du sicher, dass nicht irgendwo Sex im Titel steht?
Trauzeuge mit Sex gesucht. Nee, leider nicht. Also deshalb
habe ich auch erst überlegt. Auch gar nicht an.
Ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich ihn gucken soll überhaupt, aber I Love You Man hat sich auch schon ganz gut angehört, habe ich gedacht, vielleicht ist da irgendwie auch was mit Sex dabei.
Mhm.
Ist aber nicht so viel, leider.
Gut.
Wobei ich mir gewünscht hätte, bei einer der Schauspielerinnen, die dabei ist, Rashida Jones.
Na, das muss doch ich machen, sowas. Okay, also, wenn kein Sex drin ist, worum geht's denn dann?
Es geht um einen Kerl, der sich sehr, sehr schnell mit seiner Frau, die er erst seit 8 Monaten kennt, verlobt. Also nicht mit seiner Frau, sondern mit seiner Freundin natürlich dann.
Logisch.
Und er hat ein Problem, und zwar hat er keine Freunde. Also er hat zwar ganz viele weibliche Freundinnen, aber er hat irgendwie keinen richtigen besten Kumpel oder so.
Aber viele weibliche Freundinnen im Sinne von, er ist wie Chuck Bass und
nein,
also so tolle, gute Freundinnen, die immer mit ihm
tolle,
reden.
Tolle,
und so.
Gute Freundinnen. Also er ist so eher der Typ, von dem man denken könnte, er könnte schwul sein.
Oh.
Ja. Weil er halt eben sich mit allen Frauen so gut versteht und er sieht auch gut aus und er hat auch Erfolg und alles. Es ist alles ganz toll, aber irgendwie, wie gesagt, so einen richtigen Buddy hat er halt eben nicht.
Okay.
Und den braucht er natürlich, weil er muss ja irgendwo einen Trauzeugen herkriegen.
Ja.
Und dann verkuppelt ihn halt seine Mutter mit irgendwelchen Leuten. Dann er hat dann so sozusagen Männer-Dates, ja.
Mhm.
Und geht dann mit denen weg und stellt sich halt total scheiße an. Und es stellt sich auch halt öfter mal raus, dass einer dann schwul ist und dann sich irgendwie Hoffnung macht. Und er sagt dann, ich suche doch eigentlich nur einen Freund, also einen Kumpel. Und
okay.
Naja, jedenfalls, irgendwann findet er dann halt eben den ultimativen Superfreund. Den verkörpert Jason Segel.
Großartig.
Das ist natürlich schon ein guter Pluspunkt für den Film.
Ja.
Und ansonsten auch ziemlich viele Pluspunkte, meiner Meinung nach, zum Beispiel halt eben der Hauptdarsteller Paul Rudd,
mhm,
der bei Friends mitgespielt hat, war der der Freund von der Phoebe.
Aber das waren dann sehr wenige Folgen nur, ne?
Es waren schon die 2 Staffeln, glaube ich, komplett.
Ja.
War das nicht das, was er am Ende, glaube ich, denn, der am Ende eher mitgespielt hat, ne?
Ja, also, genau, der hat am Ende dann eher mitgespielt, den sie dann auch geheiratet hat, die Phoebe,
ja,
und so.
Also
das ist schon ziemlich cool. Oh.
Ach.
Ja, gut, okay.
Friends ist Grundwissen.
Friends ist alt genug jetzt mittlerweile. Er hat auch bei 40-Year-Old Virgin mitgemacht, bei Superbad und so weiter. Also sind so die
er hat Comedy-Erfahrung, kann man sagen.
Genau. Ja. Falls diesen ultimativen Superfreund Jason, ja, und der ist halt alles andere als einer, der eine Frau sofort heiratet. Also er ist ein bisschen unreif und irgendwie noch nicht richtig aus dem College- und Highschool-Alter so mehr oder weniger raus in seinem Kopf, würde ich sagen.
Mhm.
Und Paul ist halt, also der Hauptdarsteller ist halt alles andere als das und ist halt eher so ein verklemmter Kerl und wird aber, der klammert sich dann so extrem an diesen neuen Freund halt eben, dass er halt auch immer mehr zu so einem wird.
Okay.
Und das gefällt halt eben der Verlobten dann natürlich nicht unbedingt. Und die Verlobte ist, wie ich ja schon gesagt habe, die Rashida Jones. Und die hat bei Office mitgespielt.
Ah, okay, okay.
Und war dort, für alle Leute, die halt eben Office gucken, sage ich das einfach nur, damit sie es wissen, war dort zeitweise von dem Jim die Freundin. Die dunkelhaarige war das. Nicht die Pam, sondern die andere. Also,
ja.
Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht wissen, was ich meine, aber die Leute, die es halt eben gesehen haben. Ja, auch mitmacht, richtig genial, ist Lou Ferrigno.
Oh, klasse. Ja. Ist er wieder der Hulk?
Er ist wieder der Hulk.
Nein, echt?
Also er muss wieder halt so über seinen... Alle sagen halt wieder, ja, und du bist der Hulk und so. Oh, und dann,
ah, ärgere ihn nicht, sonst wird er grün.
Scheiße, Mann, hör doch auf jetzt mal. Und ich bin nicht immer der Hulk und es ist schon ein bisschen länger her. Und
so. Klasse.
Also, und so, da kann man
wer das jetzt nicht kapiert hat, das ist der Darsteller aus der alten Hulk-Serie und der hat das in King of Queens auch schon gemacht, dass er sich selbst in echt als Nachbar von den dortigen Hauptdarstellern gespielt hat.
Genau, und er spielt halt auch wieder sich selbst. Und
fantastisch.
Da kommt halt auch wieder das Problem natürlich, dass es heißt, ja, ey, du bist doch der Hulk. Und dann, ach ja, halt aufs Maul. Und insgesamt halt einfach, wenn man sich jetzt so das so anguckt, also Paul Rudd, der auch in wirklich guten Filmen mitgemacht hat, wie gesagt, bei Superbad und so weiter. Und Jason Segel sowieso. Und dann eben noch der Lou Ferrigno.
Das aber gar nicht gesagt, wo Jason Segel noch mitmacht, ne? Also das ist Marshall aus How I Met Your Mother.
Ja, und genau.
Er hat auch mitgespielt bei Forgetting Sarah Marshall, den wir auch schon hier besprochen hatten.
Genau, das war der. Und insgesamt super Schauspieler, die sehr, sehr liebenswerte, gute Charaktere verkörpern, gute Gags sind dabei. Es ist gut platziert und nicht übertrieben.
Das ist sehr gut. Übertrieben ist häufig ein Problem bei Filmen in letzter Zeit, finde ich.
Ja, und der Regisseur ist John Hamburg, der hat auch Zoolander gemacht. Und Producer ist Donald DeLine. Der Name hat mir jetzt gar nichts gesagt, aber der hat zum Beispiel mitgemacht bei Ein Schatz zum Verlieben. Und To Serve and Protect, der ist relativ neu, mit Seth Rogen.
Den haben wir vorletztes Mal, Henning, wann hatten wir den besprochen? Wann haben wir über den geredet?
Genau,
bei Und da macht ja auch wieder Seth Rogen mit und der hat ja auch wieder bei Superbad und 40-Year-Old Virgin mitgemacht.
Ja, also Seth Rogen ist großartig.
Ja. Naja, also.
Aber hat jetzt mit dem Film wenig zu tun.
Kommt drauf an, also ich weiß jetzt nicht ganz genau. Irgendeinen Film mit ihm habe ich gesehen, den fand ich ganz schlimm.
Ja, der To Serve and Protect, der war auch nicht besonders
gut. Okay, den habe ich noch nicht gesehen.
Hast nichts verpasst.
Bei Superbad war er auf jeden Fall gut.
Wann lief der Film dann eigentlich? Oder ist er jetzt gerade ganz frisch?
Der ist schon ein bisschen älter, der I Love You Man.
Relativ, aber in Deutschland ist er relativ frisch.
Ja, okay.
Genau, also ich würde da
klingt nett.
Nahezu uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Es gibt natürlich so ein paar Haken, aber an sich kann man den ganz gut sich so angucken, finde ich. Also es ist auch nicht allzu viel, wo man drüber nachdenken muss und so. Es ist leichte Kost, aber echt ganz gut gemacht.
Wunderbar.
Ja, das passt ja thematisch aus dem nächsten Film.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, denn du hast ihn jetzt vor ein paar Tagen erst gesehen. Ich habe ihn schon vor ein paar Wochen oder Monaten eher gesehen, aber erzähl doch mal.
Ja, die Rede ist von Jazz Club. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und falls ihr jetzt nicht genau wisst, was das sein soll, das ist ein Film von und mit Helge Schneider.
Überzeugt mich noch nicht.
Ja, da könnt ihr euch natürlich vorstellen. Es ist Geschmackssache, das ist natürlich Punkt 1, ganz klar.
Ja, vor allen Dingen. Da spaltet das schon so die Leute. Also da gibt es eben schon, also ich glaube, wenn entweder findet man das ganz toll oder man findet es überhaupt nicht lustig und findet den Film einfach nur ätzend. Aber mir gefällt's. Also ich kann drüber lachen.
Also ich kann auch, ich war ja auch schon öfter auf Helge Schneider Konzerten, das ist ja sowieso nochmal ein ganz anderes Kaliber, das ist ja einfach nur genial, was er da abzieht, weil er ja Instrumente auch super geil spielen kann und so gut wie alle, die es gibt irgendwie. Und er ist ja ein Genie auf jeden Fall, er ist ja nicht dumm.
Ja, ich habe mich mit Helge Schneider noch nie näher befasst, so das, was ich am Rande mal mitgekriegt habe, war jetzt immer noch nicht so ganz mein Ding.
Ja, ist halt sehr, sehr speziell.
Mein Tipp an alle, die sich mit ihm befassen wollen, tut das nicht mit einem Film. Weil 90 Minuten auf dem Konzert geht es noch, aber 90 Minuten nach, in Anführungsstrichen, Drehbuch, dazu komme ich später noch, kann man es sich nicht angucken, wenn man den Humor nicht kennt und ihn noch nicht kennt. Also es ist sehr, sehr schwierig.
Also lieber erstmal woanders eine Grundsympathie aufbauen.
Genau, also lieber erstmal einen Konzertmitschnitt anhören oder irgendwas, dann ist es schon wesentlich besser. Also in Jazzclub geht es darum, Helge Schneider hangelt sich halt mit drei Nebenjobs durchs Leben und tritt jede Nacht in einem Jazzclub auf.
Ja.
Und also die Nebenjobs sind, er ist Fischverkäufer, er trägt Zeitungen aus, das macht er quasi nachts, ja. Also nachts, nachdem er bei dem Jazzclub war, trägt er Zeitungen aus, davor verkauft er Fisch und zwischendrin arbeitet er noch als Callboy mit einem spanischen Akzent. Und allein dieser spanische Akzent, damit fängt der Film an, das ist so super derbst scheiße, das kannst du dir nicht vorstellen. Also er kann es natürlich überhaupt nicht, aber es ist super lustig. Also ich habe mich fast totgelacht. Und gut, 90% der Szenen haben überhaupt gar keinen Sinn. Also du kannst eigentlich den Film, wenn er 10 Minuten gehen würde, wäre die Story genauso, wie er jetzt in anderthalb Stunden ungefähr geht.
Ja.
Und ja, es ist halt ein typischer Helge Schneider-Film. Also sehr gute Gags. Und das Witzige ist, habe ich gelesen, dass das Drehbuch ist quasi nur halb so lang wie der Film. Also das Drehbuch ist
also viel spontan gemacht.
Ja, genau. Quasi, und man merkt es halt auch, weil fängt halt dann immer zwischendrin irgendwann an zu lachen. Einfach. Er steht irgendwo, da gibt es eine Szene, da wartet er 10 Minuten auf die Bahn. Dann steht er nur da und wartet auf die Bahn und fängt die ganze Zeit an zu lachen. Das ist total bekloppt einfach.
Ja, okay, das klingt jetzt schon gar nicht so schlecht.
Ja, aber also, es ist schon wirklich...
Ich kann mich vor allen Dingen an die eine Szene erinnern, wo er eben, wie er seine Zeitung austrägt und wo das irgendwie tierisch stürmt und regnet und ich weiß nicht, ich habe mich totgelacht. Es ist so einfach herrlich und dann kommt er mal nach Hause und dieses, boah, bin ich kaputt von Zeitungsaustragen und es ist, ich weiß nicht, also ich finde es tierisch lustig und ja ich meine, die Geschichte dahinter ist halt, naja, also ist nicht vorhanden im Prinzip.
Naja, ja, also muss ich mir dann fast mal angucken, wenn ihr da so schwärmt davon, bin ich jetzt doch echt neugierig.
Also es ist halt auch faszinierend, dass der Helge Schneider auch immer wieder Leute ins Boot holen kann, zum Beispiel auf seiner aktuellen Tournee und auch in diesem Film, der ja schon ein bisschen älter ist, macht Pete York mit.
Pete York ist
der Schlagzeuger von der Band, die früher das Lied gemacht haben, Keep On Running.
Ja, kenne ich nicht.
Wenn du es hörst, kennst du es. Ich würde es jetzt gerne machen, aber man darf ja nicht. Wegen Hits.
Ja, du kannst wieder singen.
Super bekannt. Also aus den, keine Ahnung, 60er Jahren oder sowas.
Ja, ich habe mich ja, irgendwann war das in Folge 2 oder so schon als alte Musik bei Nausea geoutet gehabt.
Ne? Also wir können ja mal da zu Keep On Running eventuell auch ein Video reinstellen. YouTube gibt es garantiert irgendwo.
Also ich kenne ihn jetzt auch nicht, aber er ist auf jeden Fall irgendeine größere Persönlichkeit in der Musikszene so.
Also wenn man bei Wikipedia guckt, dann steht da einer der größten Jazzmusiker, den es je gab.
Ah ja, dann wundert es mich nicht, dass ich das nicht kenne. Jazz, also
aber,
bitte.
Ja, aber immerhin. Also Rocco Schamoni macht übrigens auch mit in dem Film, falls euch das was sagt.
Nein, wer ist das?
Gut, das ist schwer zu erklären. Also das ist auch ein ziemlich abgefahrener Comedian, würde ich sagen, sehr unbekannt auch ist, aber... so in der alternativen Szene auch ein bisschen bekannt. Der ist Außerirdischer, weil am Ende landen die Außerirdischen. Und Gott. Ja, also es ist kein Spoiler, weil in dem Film ist nichts ein Spoiler.
Okay. Nee, weil Geschichte ist, naja.
Geschichte gibt es ja nicht. Ich finde halt die eine Sache zum Beispiel sehr lustig, wenn er dann, er hat halt nie Zeit, er ist ja immer arbeiten oder so und er kommt halt immer nach Hause und ist ungefähr für 30 Sekunden zu Hause. Und dann sieht er seine Frau und dann immer, hallo, so, muss auch wieder weg. Und dann geht er halt.
Er rotiert auch immer so komisch im Bett und sowas, meine ich, ne?
Also ja, genau. Er kann auch nicht schlafen nachts und zeigt es durch unglaublich tolle schauspielerische Leistungen.
Also, er kann auch nicht schlafen.
Man muss es mögen, gut. Aber es ist halt speziell.
Aber es ist, also für einen Helge-Schneider-Film vor allem, es gibt ja wirklich welche, die ich auch scheiße finde, ist das einer der besseren.
Na gut,
Reicht jetzt auch, glaube ich.
Moving on, ja.
Genau, weiter, so dann mal wieder was Text. Vernünftiges. Und zwar habe ich ja lange keinen Film mit Ben Kingsley mehr gesehen. Und gestern war es soweit und es geht nämlich um Transsibirien, ich weiß es nicht. Ist jedenfalls ein Thriller von 2008. In den Hauptrollen Woody Harrelson als Roy und seine Frau Jessie, gespielt von, weiß ich jetzt gar nicht, nichts Bekanntes irgendwie. Und also hat mir jedenfalls nichts gesagt, habe ich so noch nie gesehen, aber Woody Harrelson kennt man ja aus Zieg-Film, aber mir fällt jetzt auch gerade keiner an. Aber
Ja, der kommt jetzt dann demnächst mit Zombieland, der schon heiß erwartet wird.
Überall. Jedenfalls mag ich eigentlich ganz gerne sehen. Und die Geschichte ist folgende. Die beiden eben erwähnten Personen, also Roy und Jessie, das ist ein Ehepaar, was sich irgendwie kirchlich engagiert. Die haben in Peking gearbeitet für irgendeine kirchliche Organisation und haben da soziale Projekte unterstützt. Die wollen nun wieder zurück in die Heimat. Das sind Amerikaner, soweit ich es jetzt verstanden habe. Und ja, weil sie nicht fliegen können oder wollen, weil das so teuer ist und weil sie irgendwie so ein bisschen das Abenteuer suchen, fahren sie eben mit dieser transsibirischen Eisenbahn. Und die fährt eben, wer das nicht weiß, von Peking direkt nach Moskau. Und das sind irgendwie knappe 8000 Kilometer, ich weiß nicht, so 7892 Kilometer oder irgendwie sowas.
Das ist aber eine kreative Route, oder?
Ja, also das ist schon, die stehen auch, ja so, ja, das ist dann wohl erstmal die nächste Zwischenstation, weil Moskau wollen sie auch
noch. Okay.
Ist aber auch völlig egal eigentlich, also weil sie sitzen halt in diesem Zug drin und ja, also die erste halbe Stunde sieht man eigentlich prima so ein bisschen Landschaft und das ist eigentlich also für mich als Freund auch von Dokus und so ist es relativ faszinierend, weil es sieht halt schon einfach abgefahren aus, wo der Zug da lang fährt. Also es ist ja halt Sibirien, so ein bisschen Wald, bisschen Schnee und total verlassen und dann ja tuckert halt dieser Zug da lang. Und ja, in diesem Zug treffen die beiden ein anderes Paar, so ein Liebespaar, freunden sich mit denen an. Das ist eben auch immer so schön in diesen Zügen, dass du dann in diesen Kabinen immer dann zu viert haust. Also hast zwei so Etagenbetten und ja, wirst schön. Halt mit irgendwem zusammengewürfelt und bist dann halt da drin. So, und
kann ich nicht nachvollziehen, was da drin schön sein soll.
Ja, also mir wird es jetzt auch nicht so gefallen, aber
ich will da nur eine Steckdose eigentlich.
um auf den Punkt zu kommen, also Roy und Jessie und das andere Liebespaar, ich glaube, er heißt Carlos und sie hat auch einen Namen. Jedenfalls, die beiden freuen sich so ein bisschen an, trinken ein bisschen Wodka zusammen, alles ein bisschen ja harmonisch und man guckt diesen Film und man versteht eigentlich überhaupt nicht, worum es jetzt geht. Also das ist, man vermutet halt, dass gerade eben dieser Carlos so ein bisschen ja merkwürdig ist, die verhalten sich aber eigentlich alle irgendwie komisch und man weiß eben überhaupt nicht, worauf der Film jetzt hinaus will. Also was das für eine Geschichte jetzt ist und was einen jetzt so erwartet, bis dann irgendwann Ben Kingsley einsteigt, der als Drogenfahnder tätig ist und so langsam vermutet man halt was. Ich will jetzt nichts verraten, aber so nach und nach beginnt eben diese Geschichte sich so ein bisschen zu verknüpfen und es ist halt ein sehr ruhiger Film und er geht 2 Stunden, ich glaube 111 Minuten oder so. Und ja, es ist im Prinzip ja so ein bisschen Kriminalfall danach her und also ich will da jetzt echt nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Geschichte eben wirklich nicht so umfangreich ist. Aber er ist halt spannend, weil die Charaktere alle so ein bisschen undurchsichtig sind und man fiebert schon mit und was eigentlich ja vielleicht negativ ausgelegt werden könnte, dieses Ahnungslose, dass man eben die ganze Zeit den Film schaut und überhaupt nicht weiß, worum es geht, das ist halt schon so ein Element, was dem Film eigentlich recht gut tut, weil
es erzeugt halt. Das stört mich auch nicht, mag ich schon sowas.
Es war halt so bei mir so nach einer guten halben Stunde der Punkt erreicht, wo ich dachte so, boah, jetzt kann aber mal so Geschichte anfangen, die ich dann vielleicht auch ohne permanentes irgendwie zusammenreimen und wirres Mitdenken irgendwie so vielleicht mir selber irgendwie zusammen bauen kann, aber es geht dann schon irgendwann los und die Geschichte nimmt dann so ein bisschen an Fahrt an und ja, endet dann auch relativ überraschend, wie ich fand und ja, also eben ein ruhiger Film, aber fand ich an so einem gestrigen verregneten Tag ganz nett zu sehen, mit viel Schnee und kalt und ungemütlich, also ist von den Schauspielern echt gelungen und die Geschichte fesselt jetzt nicht extrem, ist aber durchaus spannend und gut gemacht, also für mich jetzt
kein... Ich finde, das klingt gut. Ich habe sowas ganz gern, wenn ich im Dunkeln tapp und dann, wenn du sagst, es endet überraschend.
Also es ist
halt, finde ich interessant.
Ja, also kann man auf jeden Fall gut sehen, Schauspieler gut. Ja, würde ich mir, oder würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung voraussprechen. Jo.
Also ist auch so ein bisschen, lebt auch viel von den Bildern anscheinend, ne?
Ja, also gerade am Anfang ist es eben schon so auch viel mit Natur und ja, diese Züge und wie diese Züge eben auch von innen aussehen und sowas alles. Also das ist schon so ein wichtiges Element bei dem Film. Also es spielt eben alles eigentlich hauptsächlich in kleinen Räumen und ab und an gehen sie in die Natur raus, wobei das halt, ja, da ist halt alles weiß, weil es ist überall Schnee. Also das ist jetzt nicht so faszinierend, aber insgesamt sind es halt schon ganz nette Bilder. Also die prägen auf jeden Fall den Film.
Mhm. Gut, also habt ihr quasi jetzt mit Trans-Siberian und I Love You Man beide eine Empfehlung aussprechen können?
Ja.
Mhm. Ich habe mir auch was angeguckt und ich kann keine Empfehlung aussprechen. Es war so miserabel, dass ich echt überlegt habe, ob das wert ist, hier erwähnt zu werden. Aber da es der einzige Film ist, den ich letzte Woche angeguckt habe, weil ich ja 1000 Serienstunden pro Woche zurzeit habe. Ja, es geht um den Film The House Bunny. Das fand ich auch wieder lustig. Der deutsche Titel ist dann nur House Bunny, ohne das The.
Das hätte mich jetzt aber auch verwirrt. Schon gut.
Klingt aber schon toll, auf jeden Fall.
Ja, es spielt mit Anna Faris, kennt man vermutlich aus den ganzen Scary-Movie-Filmen, das ist dieses hübsche Blondchen. Hat, glaube ich, sogar in Lost in Translation eine Nebenrolle gehabt, aber ist nicht so wichtig. Eine ganz sympathische, hübsche Schauspielerin. Ich habe den Trailer, der Film ist schon aus 2008 irgendwann damals gesehen, vor The Dark Knight im Originalton. War also in relativ guter Stimmung, als ich da im Kino gesessen bin. Und hab wohl deshalb diesen Trailer auch irgendwie in positiver Erinnerung behalten. Und hab jetzt dann die Woche in der Videothek geguckt, was schaust du, kenne ich alles schon. Hab den gesehen und den mir leider mitgenommen. Es ist unfassbar, wie hundsmiserabel schlecht dieser Film ist. Ich habe echt alle 5 Minuten mich dazu zwingen müssen, dass ich jetzt nicht ausschalte. Ja, weil ich mag sowas nicht. Ich mag nicht ausschalten. Wenn ich einen Film schaue, schaue ich einen Film. Und vor allem mag ich auch nicht drüber schimpfen, wenn ich es nicht zu Ende geguckt habe, weil es könnte ja doch noch gut werden. Naja.
Vielleicht gleich in den letzten 5 Minuten dann alles aus, aber...
Nein, leider nicht.
Also ich habe gerade jetzt nur das Cover gesehen.
Ja, worum geht's? Sie spielt ein Playboy-Bunny, ja, wie sich ja schon im Titel andeutet, und fliegt dann sie wohnt beim Hugh Hefner auf dem Playboy-Mansion und so weiter und so fort, fliegt dann raus nach ihrem 27. Geburtstag irgendwie. Das ist dann auch so eine Szene aus dem Trailer, das ist irgendwie ganz witzig so für sich gestellt, wo sie ihre Karte kriegt und ja, aber ich bin doch erst 27 und dann ihr Assistent, ja, aber das ist 50 in Bunny-Jahren und klingt jetzt blöd, aber es gibt, finde ich, auch einfach gute Filme, so aus dieser Ecke. So
aber das klingt für mich jetzt schon genauso danach, dass sie all die, weiß nicht, 5 bis 10 guten Szenen alles in den Trailer gehauen haben und man eben denkt, so gut, kann man sehen. Und
es ist noch schlimmer.
Echt?
Diese Szenen sind teilweise nur im Trailer lustig, weil davor und danach was weggeschnitten wurde. Es ist so schrecklich, dieser Film, dass du echt dich mit Grauen abwendest, weil es dir so peinlich ist, wie schlecht es ist.
Es ist von den Autoren des Films natürlich blond, habe ich gerade gesehen.
Ja, da war der erste auch so gerade noch anschaubar, fand ich.
Okay.
Aber ich kann es echt nicht genau erklären. Es ist einfach jedes Klischee aufs Dümmste erfüllt und nicht den Hauch irgendwie von was man ernst nehmen könnte, aber dann eben auch einfach nicht lustig genug, um nur Gags zu machen. Da gibt weder die Story noch die Leute genügend her. Und einfach nur ein Grauen. Rennt weg, wenn jemand mit euch diesen Film angucken will. lieber bei der Google-Bildersuche nach Anna Faris gucken, wenn man schöne Bilder mit der Frau sehen will, aber der Film geht gar nicht, echt. Nichts an diesem Film ist gut. Der Film ist so schlecht, dass ich mich richtig geärgert habe, als gut die Lieder im Soundtrack kamen, weil das ist einfach eine Frechheit. Aber genug geschimpft, The House Bunny nicht angucken. Und damit sind wir mit den Filmen durch. Jetzt wieder erfreulicheres Serien. Ich habe ja letztes Mal schon einiges erzählt. Ich habe sogar noch was Neues angefangen. Und das ist auch ganz witzig. Ich habe echt überlegt, bevor wir letztes Mal aufgenommen haben, irgendwie 2 Stunden vorher, gucke ich das jetzt noch oder nicht? Und habe mir dann gedacht, nicht so viel. Ich hätte letztes Mal schon vorher gucken sollen, dann hätte ich nämlich definitiv gewusst, was für mich die beste neue Serie ist. Und hätte das nicht an Flash Forward vergeben. Es geht um Bored to Death, eine neue Serie, die jetzt, ich glaube, 20. September kam da die erste Folge. Also es gibt jetzt schon einige. Läuft auf HBO. Heißt Pay-TV, heißt so wie Californication, erlaubt sich mehr ein bisschen. Ist jetzt aber nicht großartig viel Sex oder so drin. Es spielt mit Jason Schwartzman. Den kennen die Wes Anderson-Fans unter uns mit Sicherheit schon. Außerdem spielt mit Ted Danson. Der hat ja auch bei Damages irgendwie eine tragende Rolle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Henning.
Mag sein. Ich habe jetzt gerade kein Gesicht vor Augen.
Ted Danson. Geil, der spielt auch bei Curb Your Enthusiasm mit.
Ja, da werden wir noch mehr Referenzen gleich hinkommen. Okay,
ich google ihn in der Zeit.
Google du ihn mal, ja genau, dann weißt du es wieder. Es spielt außerdem mit, Zach Galifianakis.
Ah.
Es ist der bärtige Dicke aus The Hangover. Es ist der
ist cool.
Eine Umhängetasche hat, ja. It's a Satchel, Indiana Jones War One.
Ach, hier, kurzer Einwurf. Ted Danson ist der auch Becker spielt, der seine eigene Serie hatte. Becker.
Mhm, ja.
Okay.
Also, schon mal auf jeden Fall gute Besetzung. Es ist von der Story her, es geht darum, Jason Schwartzman wird in der ersten Folge von seiner Freundin verlassen, weil er irgendwie sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und sie da nicht mehr mitmachen will. Er ist Autor, kriegt aber nichts hin, gibt dann irgendwie so mehr aus Langeweile bei Craigslist eine Jobanzeige auf und bietet seine Dienste als nicht lizenzierter Privatdetektiv und wird halt dann auch angerufen, womit er gar nicht gerechnet hätte und macht es dann so halb, um irgendwie quasi spannende Sachen zu erleben, die ihn zum Schreiben inspirieren sollen und halb, weil er einfach überhaupt nichts im Griff hat und total bizarre Situationen, ja, er wird dann irgendwie engagiert von einer Frau, die Angst um ihre Schwester hat, weil die sich nicht mehr gemeldet hat und die mit ihrem Freund Schluss machen wollte und so und dann findet er die und der Typ hat dann gerade sie ans Bett gefesselt und ich will nur noch mal mit ihr reden und total abgefahren. Extrem schwarzer Humor irgendwie, also ganz, ganz bissig. Zum Beispiel Ted Danson hat dann mal vor einer wichtigen Rede Herpes an der Lippe und meint dann, okay, schlag mich. Und was? Wie? Ja, schlag mich. Wenn du mich schlägst, dann denkt man, ich bin verprügelt worden und man sieht das widerliche Herpes. Und dann schauen sie sich so kurz an so, und dann meint also der Jason Schwartzman, der Hauptdarsteller, zu ihm so, ja, aber wenn ich dich jetzt schlag, kriege ich dann nicht Herpes an der Hand? Und dann meint er, oh, ja, natürlich. Oh, entschuldige. Und holt Handschuhe. Los, schlag mich. Es ist zum Totlachen. Ich finde es absolut großartig. Es hat Wes Anderson nichts damit zu tun, ist aber von der Machart irgendwie schon sehr ähnlich dem Ganzen. Also wer auf die Filme steht, so die Royal Tenenbaums, Darjeeling Limited, die Tiefseetaucher ja auch mit Bill Murray, dem sollte diese Serie gefallen. Ich habe jetzt gerade hier gelesen, dass die sogar schon verlängert worden ist, was ich absolut großartig finde. Und die Sendung hatte einfach den Bonus, dass die erste Folge gelaufen ist, direkt im Anschluss, nachdem bei Curb Your Enthusiasm die Seinfeld-Reunion war. Dazu kann uns der Basti ein bisschen mehr erzählen, oder?
Oh ja. Ich bin ja fast ausgeflippt, als ich gesehen habe, dass es eine neue Staffel von Curb Your Enthusiasm gibt. Und viele Leute werden jetzt wahrscheinlich denken, hä, was ist das? Curb Your Enthusiasm ist eine Serie, in der es um den Creator von Seinfeld, und zwar Larry David, geht. Und Seinfeld kennt ja hoffentlich jeder.
Das hoffe ich auch. Wenn nicht, gucken jetzt am Stück.
Aber bitte auf im Originalton.
Ja. Wenn man auf Deutsch mehr als 5 Minuten guckt, explodiert der Kopf.
Ja, genau. Also irgendwie...
deshalb geht es mir auch immer so schlecht.
Nein, also jetzt mal bei Seinfeld mal im Ernst. Meine kleine Schwester, die jetzt 2. Schuljahr Englisch macht, die hat das, weil ich zu Hause ständig Seinfeld geguckt habe, irgendwann auch lustig gefunden und dann mal gefragt, ob es das auf Deutsch auch gibt. Dann habe ich eine Folge auf Deutsch angeschalten. Dann hat sie nach einer Minute gesagt, nee, dann lieber mit Untertiteln und du sagst mir, was es heißt, wenn ich es nicht verstehe. Genau. Also das ist so mies einfach, das geht gar nicht.
Also das geht wirklich überhaupt nicht. Ich habe auch damals den Fehler gemacht, dass ich das auf ProSieben angefangen habe zu gucken und nach 2 Folgen habe ich gesagt, das ist ja total scheiße. Und dann habe ich mir ganz billig im Mediamarkt irgendwann eine DVD geholt davon.
Wir sind jetzt wieder bei Curb Your Enthusiasm.
Nee.
Immer noch bei Seinfeld, aber Seinfeld. Wir wollten über Curb Your Enthusiasm sprechen.
Ja, eigentlich schon. Aber
dann sprechen wir lieber über Curb Your Enthusiasm.
Ja, hast du eigentlich auch wieder recht. Es geht jedenfalls um den Macher von dieser Seinfeld-Serie. Und es geht halt darum, was er nach der Serie macht. Und er macht eigentlich nichts. Und es ist genau wie bei Seinfeld, dieses Show About Nothing kriegt da quasi so eine ganz neue Bedeutung, weil der hat halt kaum Antrieb, irgendwas zu machen. Und um irgendwas zu tun zu haben, dann regt er sich halt ein bisschen über Kleinigkeiten auf. Also er ist halt ein sehr eigener Charakter und ich glaube auch, dass er sich selbst wirklich verkörpert in der Serie. Weil viele gesagt haben, er spielt sich dort wirklich selbst. Also es geht halt um ihn und um seine Familie beziehungsweise seine Frau. Und er hat halt so seine ganz eigenen Abläufe und wenn da irgendjemand ihm reinpfuscht, dann findet er das nicht gut. Ja?
So ein Choleriker ein bisschen dann.
Ja, genau. Okay. Und er hat halt eigene Ansichten und wenn jemand eine andere hat, ist es die falsche. Ja?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir zu Seinfeld dieses ganze Making-of-Zeug auch reingezogen und da viel mitbekommen.
Ja.
Ich habe jetzt, also ich meine, mir ist das bekannt, die Serie. Ich habe es auch schon lange auf meiner Liste, dass ich das mal gucken möchte. Ja. Und ich finde halt die Idee super, irgendwie da so eigentlich der logische nächste Schritt nach Seinfeld und finde es klasse, dass das gemacht wird.
Ja, also ich finde es auch super und es hieß auch nach der Season 6 meiner Meinung nach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es keine 7 geben wird.
Es war auf jeden Fall mehr Pause dazwischen, habe ich in ganz Wikipedia gesehen.
Ja, und ich dachte dann, gut, dann, wenn er jetzt wiederkommt, hoffentlich kommt er nicht wieder, weil irgendjemand gesagt hat, komm, ich gebe dir so und so viel Geld und dann machst du es halt. Aber ich habe direkt in der ersten Folge gemerkt, er wollte wieder. Man hat es wirklich gemerkt, es ist besser hätte die Season 7 nicht anfangen können. Und für zart beseitete Leute ist auch das nichts. Es ist also quasi Californication. In abgeschwächter Form, aber trotzdem teilweise ziemlich extrem. Also
mit weniger Titten.
Genau, mit weniger Titten, aber viel Curse Words auf jeden Fall.
Okay.
Und
aber werden die dann gepiept?
Nee, HBO.
Ah, wunderbar.
Genauso wie Bored to Death. Da gehört's hin und da passt es auch hin, weil ohne wäre es, glaube ich, langweilig.
Ja.
Und es gibt dann im dritten Teil der neuen Season, wie du schon angesprochen hast, diese Seinfeld Reunion. Und was mich fasziniert hat, ist, dass da wirklich in dieser Folge jeder von Seinfeld mitmacht.
Cool.
Also jeder der großen Leute macht dort mit. Also es ist der Jerry dabei, es ist der George dabei, die Elaine ist dabei, der Kramer und Meg Ryan.
Okay.
Und Meg Ryan war nicht in Seinfeld, das ist klar. Aber sie spielt da auch eine kleine Rolle und fand ich auch sehr witzig.
Ist Newman auch dabei?
Leider nicht, nee. Aber ich denke, das ist der Anfang. Also ich glaube, dass in der nächsten Folge meiner Meinung nach müsste, wenn es Sinn ergeben soll, auch wieder Seinfeld drin vorkommen. Und das ist natürlich umso toller, wenn man jetzt quasi beide Serien findet,
spannend,
dann vereint sieht. Das ist schon sehr geil. Wobei man ja dazu sagen muss, dass von den Personen her ist der Kramer jetzt vielleicht nicht mehr so ganz sympathisch nach der Aktion, die er da gemacht hat.
Er hat sich ja entschuldigt.
Er ist halt ziemlich ausgeflippt, aber das können wir ja vielleicht auch reinstellen. Das gibt es ja auf YouTube 100.000 Mal.
Das ist fies. Lass mich kurz erzählen. Er macht halt jetzt einfach Stand-up-Comedy, ja, und war dann in einem Club und dann hat aus dem Publikum wohl jemand, ich weiß nicht, der hat ihm zu laut gelacht oder reingerufen, ich weiß
irgendwie
nicht genau.
Gestört. Also,
was war, er hat gestört, ja. Und es war halt ein Schwarzer und es hat schon ein bisschen gebraucht, er hat nicht sofort losgelegt, aber er hat halt dann irgendwann ihn doch rassistisch beschimpft und dafür dann ziemlich böse Kritik eingesteckt. Also ich glaube, dass es nahezu keine Nachrichtensendung in den USA gegeben hat, wo das nicht irgendwie mal explosiv und tough Nachrichtensendung
meine
ich.
Die Szene wurde eben komplett gefilmt und dadurch, dass eben so schönes Material vorhanden war, dementsprechend auch aufgebauscht und er ist dann so ein bisschen durch die
Sendung. Was ich lustig fand an dem Clip ist halt, am Schluss geht dann das Publikum ganz wütend und schreien ihn noch so auf die Bühne, ja, Seinfeld, du Versager, nach Seinfeld war es aus.
Also ich finde halt, was man sagen muss, sowas ist immer schlecht, wenn sowas passiert. Sollte jemandem in der Position auch auf jeden Fall nicht passieren. Man sollte sich halt irgendwo beherrschen können. Aber ich finde, ich habe die Entschuldigung gesehen und meiner Meinung nach war das nicht geschauspielert.
Nein, also er ist dann auch durch, ich weiß nicht, durch eine oder durch mehrere Sendungen irgendwie gezogen und hat da wirklich sich allergrößte
und,
Mühe gegeben, um das irgendwie
allem,
wieder gerade zu
vor allem, was ich auch schon finde, in dieser fraglichen Szene, ich finde eigentlich, dass das noch fast eigentlich im Rahmen war von ein Comedian reagiert auf einen störenden Gast im Publikum.
Ja, aber es war schon sehr überzogen. Und
ich weiß also gut, jetzt echt nicht mehr genau, was er
anfängt mit von wegen keine Ahnung, du.
Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber
ging's ja und dann ist es ein bisschen heftig. Also wenn er jetzt gesagt hätte, halt doch mal die Fresse, dann hätte ich nichts gesagt. Aber dieses Rassistische, da hätte er sich vorher mal überlegen sollen, dass man das nicht unbedingt machen sollte.
Ja, es ist schon seltsam.
Aber insgesamt. Es hat ja auch nichts damit zu tun, wie er als Schauspieler ist. Als Schauspieler ist er absolut der Wahnsinn. Also,
ein Genie.
Die Kramer-Figur war der absolute Hammer, hat durch ihn total gelebt, ganz einfach.
Klar. Aber um auf die eigentliche Serie zurückzukommen, also du meintest, er hat da an Witz verloren oder ist nicht mehr ganz so verrückt wie vorher? Oder?
Nee, er hat dann eine so kleine Rolle, dass man dazu gar nichts sagen kann.
Ach so, okay.
Also Jerry hat eine größere und George und die Elaine auch. Der Kramer hat eine relativ kleine, ist aber auf jeden Fall mit dabei halt.
Ja.
Und also ich bin total begeistert, dass Curb Your Enthusiasm wieder da ist und ich würde jedem empfehlen, das von Anfang, wirklich von Folge 1, genauso wie man es bei Seinfeld auch machen muss, von Folge 1 an zu gucken, weil es auch zusammenhängend ist und teilweise, also nicht extrem, aber schon so ein bisschen.
Ja, wie du gesagt hast, bei Seinfeld halt auch.
Ja, ja genau. Und deshalb verpasst man teilweise, wenn man Season 3 anguckt, ein Gag, weil der in Season 1 schon mal irgendwie angefangen wurde oder so.
Ja, also sprich,
wenn man das jetzt alles nicht
gesehen hat, dann müsste man im Prinzip ja mal kurz, wie viele Staffeln Seinfeld gibt es?
9? 10? Gucken. Nee, 6 und dann kann man die Seinfeld Reunion sich in der 7. geben.
Ja, ja, aber vorher sollte man ja nach Seinfeld eben geguckt haben.
Alle 9, ja.
9 Staffeln.
Aber sollte man eh eigentlich.
Ja, ja,
also wer Seinfeld noch nicht kennt, der muss Seinfeld gucken.
Ganz muss man eh gucken. Ja? Ist auch ganz billig überall zu haben.
Jo. Gut, was haben wir noch? Du möchtest mich noch ergänzen?
Ja, genau. Ich wollte noch etwas Ergänzendes sagen zu Cougar Town, von dem du letztes Mal ja gesprochen hattest.
Ja.
Dann dachte ich mir so, okay, die Courtney Cox von Friends macht da mit. Das könnte ja gar nicht so schlecht sein.
Mhm.
Allerdings, was mir bei der Serie echt einfach nur auf den Sack geht, um es mal deutsch auszudrücken, ist, dass, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber nach den Gags, in Anführungsstrichen, wenn was Witziges gesagt wird, kommt immer irgendwelche komische kurze Musik, die eingespielt wird.
War mir jetzt nicht aufgefallen, aber vielen Dank.
Ja, und ich fand's voll grausam. Also, weil das Schlimme ist halt, das ist dieses typische, anstatt Applaudieren und Gelache aus dem Publikum, das es nicht gibt, will man mir zeigen, haha, übrigens, das war lustig.
Ja, das ist natürlich ganz schrecklich und verdammt.
Und es hatte,
ja, es ist jetzt schön, wenn man es vorher noch nicht gehört hat, aber jetzt darauf achte.
Ja.
Und es hatte ein bisschen was, was mir aufgefallen ist, was mich an Fasching immer so nervt, ist dieses Düfte, ja, nach jedem, der sagt jetzt was Lustiges und dann kommt Düfte.
Ja, toll,
und dann,
jetzt wird mir die Serie
genau
nicht mehr gefallen.
So
du bist schuld.
Und ich habe die erste Folge geguckt und ich werde nicht weitergucken, weil ich fand's weiß ich nicht. Irgendwie konnte ich mich damit nicht so ganz anfreunden. Mhm. Und das mit der Musik hat dann noch ein Übriges dazu getan. Also irgendwie hat mir das nicht so toll gefallen.
Mhm. Naja, du guckst ja keine How I Met Your Mother, ne? Aber Henning und ich, wir denken jetzt beide an zu lautes Apfelessen.
Ich weiß nicht, mich erinnert das mehr an die Anne King of Queens Szene, von wegen irgendwie deine Stirn ist so hoch und so. Aber das ist wie was anderes. Ich verwechsel, ist egal.
Gut, Cougar Town, nicht so ganz dein Ding. Ich finde auch, es lässt schon ein bisschen nach. Und ja, wie ich es ja zu Glee auch schon gesagt hatte, jetzt, wenn das Semester wieder losgeht, schauen wir mal, wie viel von den Serien noch überlebt. Momentan bleibe ich überall am Ball. No. Aber dann sind wir auch wieder durch für heute, würde ich sagen.
Noch nicht ganz.
Ach, hast noch was Schönes
für uns? Ich habe noch eine Sache, weil ich so wenig heute hatte. Und zwar ist mir nur bei iTunes aufgefallen, jetzt durch Zufall, dass im Moment dort gefeatured wird, total normal. Mit Harpe Kerkeling. Und zwar diese, das ist so seine erste Show, die er gehabt hat. Sie ist ziemlich alt schon, ich glaube 90er, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und kostet nicht allzu viel, ich weiß jetzt nicht ganz genau wie viel, aber kann man sich mal angucken. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich es früher lustig fand, so ähnlich wie Wetten, dass. Und jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr so wirklich toll finde. Also ich war etwas enttäuscht. Ich habe gedacht, hä, wieso fand ich das damals lustig? Es
tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber du wirst erwachsen.
Ich glaube auch. Es hat auch, glaube ich, was damit zu tun, dass früher das was ganz Neues war, was es halt noch nicht gegeben hat. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir immer gedacht haben, oh, guck mal hier, der geht in den Bundestag und was der den Leuten für Fragen stellt und so.
Er erzählt doch aber noch ganz kurz, was es ist, weil ich weiß jetzt echt nicht, was es ist.
Das ist halt Harpe Kerkelings erste Show. Dadurch ist er eigentlich mehr oder weniger bekannt geworden damals. Und stellt dann den Leuten so Fragen wie, wie war eigentlich ihre Kindheit? Oder bringt halt so ein paar Gags, stellt ein paar dumme Fragen und ja, ist halt.
Aber schlüpft doch auch in irgendwelche speziellen Rollen, irgendwelche Charaktere, wie ja, er und sowas. Ja,
genau, wie er es jetzt auch noch macht, so ein bisschen, aber das ist eher so zweitrangig. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass man es jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so lustig findet, weil es halt Leute gibt, die das jetzt in viel extremerer Form, Borat oder wie sie alle heißen, eben machen. Und früher war das halt was es noch nie gegeben hat. Also da hat man das gesehen, hat gedacht, boah, der verarscht ja die Leute total, das gibt's ja gar nicht. Sich, und, okay. Ja, was der sich traut, das hat keiner, das
okay.
Hat
nie jemand dann, gemacht. Dann muss ich jetzt doch glatt auch noch kurz was sagen, wo ich eigentlich, hatte ich es extra nicht reingeschrieben, aber das passt jetzt zu gut. Was ich nämlich auch die Woche geguckt habe, waren zweieinhalb Staffeln Punked, die MTV-Sendung mit Ashton Kutcher. Wer Ashton Kutcher nicht mag, ich mochte den eine Zeit lang auch nicht so gerne, der hat bei mir einen riesen fetten Stein im Brett, seit er bei dem absolut genialen Film The Butterfly Effect mitgespielt hat. Da darf er jetzt auch irgendwie den Arsch von Demi Moore twittern und ich finde ihn immer noch okay. Auf jeden Fall ist es ja eben von ihm moderiert und eben, ja, ist halt auch so eine Verarsche-Show. Im Grunde versteckt die Kamera, kann man sagen, ne? Ja. Das beschreibt's gut. Und warum passt das jetzt auch noch gut dazu? Du hast gesagt, das total normal gibt es gerade besonders günstig bei iTunes. Das Punkt habe ich tatsächlich komplett kostenlos angeguckt. Ich habe es selber nicht wirklich glauben können, aber ich bin einfach auf mtv.com gegangen. Dann kam so ein Fensterchen, ja, du bist ja aber in Deutschland, willst du nicht lieber zu mtv.de, weil das meiste geht wahrscheinlich nicht und du kannst aber auf, nee, passt schon, ich bleib hier, klicken. Dann gehst du zu der Seite von der Show, dann gehst du auf Videos und es kommt bei jedem Seitenaufruf immer diese Nachfrage und es steht auch explizit drin, das meiste geht wahrscheinlich nicht, vor allem die Videos. Also habe ich mir keine großen Hoffnungen gemacht, es geht einwandfrei. Es sind in voller Länge die ganzen Folgen drin. Es sind leider nicht alle Staffeln, ich weiß nicht genau wieso. Ich glaube irgendwie die ersten drei und die siebte oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie viel Magie mein Adblock Plus vom Firefox macht, aber bei mir war es komplett werbefrei. Faszinierend. Ich meine, qualitätsmäßig so ein kleines bisschen über Standard YouTube, aber um das so nebenher laufen zu lassen, absolut ausreichend und wie gesagt, ich war total erschrocken eigentlich, dass das so toll funktioniert. Ja. Und ist ja auch ein schöner Abschluss, um den Bogen wieder zu den vergoldeten Bits von Videoload oben zu spannen. Und wer Lust hat, eben punkt, sehr lustig, finde ich, nebenher laufen lassen im Browser auf dem zweiten Bildschirm. Extrem unterhaltsam. Wir hoffen, wir waren auch wieder unterhaltsam. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Natürlich auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Wir freuen uns in dem Fall, wenn ihr uns sagt, was wir besser machen können. Und wie üblich wartet unter watch-th.is unsere Webseite auf eure Kommentare. Mir wurde, genau, habe ich euch gar nicht erzählt, mir wurde privat gesagt, dass ich am Schluss immer so eine Standardfloskel bringe, bis wir sehen uns nächstes Mal oder so. Ich habe eine tolle neue Floskel, das hat mir ausgedacht. Achtung, empfiehlt uns weiter.
Oh, sau cool.
Der ist toll, oder? Nein, also wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Uns hat es diesmal wieder richtig Spaß gemacht. Es klappt immer besser hier und es freut uns sehr, dass das auch anderen gefällt. Wir hören uns nächste Woche wieder, weil die Floskel werde ich trotzdem weiter benutzen. Und schaut nicht zu viel Schrott. Ciao.
Bis dann.
Tschö.
Ich hoffe, man hört die Sirene, die gerade nebenan vorbeifährt.
Ja, die hat jeder gehört. Aber
ja,
das
ja, ist ja, das gehört.
Das machen wir dann auch gar nicht in die Outtakes, das lassen wir einfach. Faktoren war, warum das so lange nichts geworden ist, weil der mag keine Sequels. Der mag keine Sequels, klingt ja total bescheuert.
Ich habe geguckt, I love you, man.
Ich dich auch.
Zu deutsch. Und Seth Rogen, zum Beispiel, nee, warte mal, ich spiele ja gar nicht mit.
Ebenso, dass dieses Ehepaar, also Roy und Lassie, Jesse, die...
Das ist ein geiles Artikel.
Das finde ich gut. Roy und Lassie.
Ich fange am besten noch mal relativ weit vorne an. Was?
Mit Lassie.
Jedenfalls, ja, das plänkelt alles so vor sich hin.
Siehst du? Du hast schon wieder jedenfalls gesagt.
Echt?
Ja.
Verdammt.
Ja, ist ja lustig. Ich glaube echt, ich habe vorhin auch schon gemerkt, dauernd ich auch. Jedenfalls.
Um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, geht's jedenfalls, geht es darum, ich wollte schon wieder jedenfalls sagen. Scheiße, ey.
Mann, ich wollte noch sagen, sie hätten es statt wegzulassen ja auch Sex stattdessen hinschreiben können, aber ich glaube, der ist langsam ein bisschen platt getreten.
Ja, naja.
In der nächsten Folge wieder dann.
Nächste Folge dann wieder richtig. Und läuft auf HBO. HBO. Läuft auf HBO.
Endlich eine neue Season. Oh, warte. Sie ist mir beim Stuhl los.
Toll gefallen. Mhm. Naja, du guckst ja kein How I Met Your Mother, ne? Aber Henning und ich, wir denken jetzt beide an zu lautes Apfelessen.
Ja.
Denken ja. Das habe ich befürchtet. Gut, dann schneiden wir den raus. Schade, hätte ja klappen können. Und was habe ich als Verabschiedung gesagt? Ciao.
Ja.
Ich krieg's nicht hin, oder?
Stimmt.
Ich krieg's nicht hin.
Stimmt.
Was ist los mit mir? Was ist mein verdammtes Problem?
Sagt man das bei euch einfach öfters?
Ciao.
Ja? Also wie gesagt, ciao, das ist keine ciao, Sau. Ciao.
Echt? Nee. Also
ja, gut,
keine Sau auf jeden Fall nicht. Ne?
Ja.
Was sagt man bei euch?
Bei uns?
Ja.
Tschüss.